Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ein herzliches Willkommen zurück bei der Diktatur des Monetariats, der Sendereihe, die sicherlich gern mal plakativ, aber deshalb noch lang nicht unzutreffend zeigt, in welchem Wirtschaftssystem wir leben, wem dieser sogenannte Neoliberalismus dient und wem nicht, wer es aus welchen Gründen wie zum weltumfassenden und beherrschenden System ausgebaut hat und noch immer ausbaut und warum Neoliberalismus sich als Sackgasse und vielleicht als Sargnagel für die gesamte Menschheit erweisen wird. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin Ökonom und freier Autor, darunter des Buchs, auf dem diese Sendereihe basiert. Und wir behandeln momentan den großen Themenkomplex der neoliberalen Akteure. Also wer trägt die Verantwortung dafür, dass dieses System so ist und vor allem so bleibt, wie es ist? Einige der ProtagonistInnen, vielleicht sollte ich als Autor lieber den Begriff AntagonistInnen verwenden, haben wir bereits besprochen. Die Superreichen, wie Warren Buffett zum Beispiel oder Bill Gates, deren Treuhänder wie BlackRock, deren Handlanger wie Banker, Wirtschaftsprüfer oder Ratingagenturen, aber auch deren Zuarbeiter wie Leute aus der Forschung und Lehre, die eifrig an diesem System mitgebastelt haben, ob aus Überzeugung oder für andere Anreize, erschien mir dabei eher nebensächlich. All diese Sendungen könnt ihr natürlich auf der Homepage von Radio Lora lora924.de nachhören, einfach Diktatur des Monetariats in die Suchfunktion reinklopfen und schon habt ihr alle Themen parat. Einige Gruppierungen fehlen noch. Die betrachten wir in den kommenden Sendungen, wenn es beispielsweise um die Vertreter der Politik geht oder der Medien. Im Februar haben wir angefangen, das Schulsystem zu behandeln. Also bitte nicht, dass ich jetzt die Lehrer oder Lehrerinnen als Akteure oder Akteurinnen sehen würde, das wäre dumm und vermessen. Die haben einen Job zu machen und den machen sie entweder nach Vorgabe oder gar nicht. Es sind also keine Akteure. Was anderes ist es natürlich mit denen, die diese Vorgaben setzen. Und da haben wir ja in der letzten Sendung beispielsweise diverse Akteure im Europaparlament und im Rat der Europäischen Union dingfest machen können. Gleichwohl ist das Schulsystem ein kritischer Schlüsselfaktor, denn dort entscheidet sich, ob unsere Kinder Bildung erhalten oder vielmehr eine Art Ausbildung, die sie befähigt, flexibel überall dort perfekt zu funktionieren, wo die Wirtschaft sie einsetzen will. Und es geht im Schulsystem darum, Kritik am Neoliberalismus zu unterbinden, indem den Kids die vermeintliche Alternativlosigkeit des Systems eingeimpft wird, auf das sie diesbezüglich keine kritischen Fragen stellen mögen. Das war das Thema der Februarsendung mit meinem Studiogast Andreas Helgermann vom Institut für Theologie und Politik in Münster. Und ich freue mich jetzt, dass mir der Andreas auch noch ein bisschen weiter erhalten bleibt. Er ist auch heute wieder online zugeschaltet. Hallo, lieber Andreas.
Ja, schönen guten Tag, Ulrich. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich bin gerne wieder in der Sendung und wir können ja mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Freut mich. Ja, würdest du uns ein bisschen, würdest du dieser Kurzzusammenfassung, die ich jetzt gerade gebracht habe, eher zustimmen oder habe ich was Wesentliches vergessen?
Nein, auf jeden Fall würde ich dem zustimmen und ich kann es vielleicht so machen, dass ich ein paar Aspekte nochmal betone oder etwas weiter ausführe.
Aber gerne doch.
Ich finde, du hast einen wichtigen Punkt genannt, der für die Neoliberalisierung von Schulen eine große Rolle spielt, und zwar das Verhältnis von Bildung und Ausbildung. Und ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch glaube ich, deutlich gemacht. Ich glaube, dass ein entscheidender Punkt darin besteht, dass eine Verschiebung stattfindet. Und zwar eine Verschiebung hin zu immer mehr Ausbildung oder auf Neudeutsch, wenn man so will, Employability. Das heißt also dafür zu sorgen, dass diejenigen, die aus diesem Bildungssystem herauskommen, in der Lage sind, zu jedem gegebenen Zeitpunkt, an jedem gegebenen Ort, möglichst flexibel in den Arbeitsprozess und damit auch in den Kapitalverwertungsprozess eingeschleust werden können. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium dafür. Und in diesem Zusammenhang ist es halt so, dass sich bestimmte Dinge eben tatsächlich auch verändern. Ein Punkt, der beim letzten Mal vielleicht ein kleines bisschen zu kurz kam, zum Schluss, das war die Frage und das schließt dann natürlich auch an das an, worüber wir heute sprechen wollen, Digitalisierung. Das ist die Frage nach der Vernunft. Das heißt also nach dem, was eigentlich Bildungsprozesse grundiert, könnte man sagen, oder was die Grundlage für Bildungsprozesse eigentlich sein müsste. Und diese Vernunft, die wird innerhalb dieser Verschiebung hin zu immer mehr Ausbildung immer mehr eben zu einer funktionalen oder auch, wie Max Horkheimer das gesagt hat, zu einer instrumentellen Vernunft, die eben nicht mehr umfassend ist, die nicht mehr in der Lage ist, Kritik zu üben oder immer weniger in der Lage ist, Kritik zu üben und stattdessen immer stärker an bestimmten Punkten ansetzt, eben funktional, um an diesen Punkten irgendetwas zu tun, was durch die Situation, in die Menschen gesteckt werden, erfordert wird. Und ich habe ein kleines Zitat von einem Pädagogen, Helmut Peukert, der das, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht hat.
Übrigens bitte nicht zu verwechseln, weil den kennen unsere Hörer ja relativ gut, weil der schon oft, wir waren nicht zu vergessen mit Helge Peukert, dem Volkswirtschaftsprofessor.
Richtig, genau. Dieser Helmut Peukert, der vor allen Dingen in den 90er Jahren in Hamburg gelehrt und unterrichtet hat und ich das Glück hatte, bei ihm in den 80er Jahren schon Pädagogik zu studieren. Dieser Helmut Peukert hat in Kurzform Folgendes gesagt über die Vernunft. Es geht, so Peukert, also um die Bestimmung von Vernunft, sofern Vernunft die Fähigkeit bezeichnet, sich zum Ganzen in ein Verhältnis zu setzen. Und dann weiter sagt er, dass es genau in Bildung auch um diese Vernunft gehen muss. Also Bildung die Fähigkeit ermöglichen muss oder die Fähigkeit für diejenigen, die sich ja selbst bilden, eröffnen muss, sich zu einem Ganzen in ein Verhältnis zu setzen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um die Differenz zu der stattfindenden Neoliberalisierung von Bildungsprozessen deutlich zu machen.
Also ich denke, das müssen wir ein bisschen konkretisieren, aber ich würde sagen, das machen wir später, wenn wir uns den Lösungsansätzen vielleicht beschäftigen, weil das ist jetzt ein bisschen eine abstrakte Geschichte und ich hätte es gerne ein bisschen konkreter, weil es dann einfach leichter greifbar ist. Aber jetzt würde ich sagen, spielen wir erstmal ein bisschen Musik und zwar wie so oft etwas, das thematisch zur Neoliberalisierung der Schulen passt, obwohl der Song schon etwas älter ist als der Neoliberalismus in Deutschland. Und zwar ein Song der Band Supertramp. Und nein, ich meine nicht School, sondern den Logical Song. Here we go!
Unterstützen Sie das Programm von LoRa München durch ein Hörerabo. Werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein
für nur 60 Euro im Jahr.
Oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480-2851 oder unter lora924.de. LoRa München, Ihr freies Radio auf 92.4.
Hier ist wieder Ulrich Seibert mit der Diktatur des Monetariats und dem Thema Neoliberalisierung durch Digitalisierung. Im gleichnamigen Buch ist dieses Thema nicht enthalten und es liegt daran, dass die Digitalisierung an Schulen zu der Zeit, zu der es geschrieben worden ist, noch gar kein Thema war, das eine hohe gesellschaftliche Relevanz besessen hätte. Corona hat da einiges geändert. Lieber Andreas, dass sich heute auch einige HörerInnen am Apparat sitzen, die in der letzten Sendung nicht dabei waren, möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Was machst du heute und wie bist du dazu gekommen?
Ja, dann versuche ich das in Kurzform. Also ich bin Lehrer, Unterrichter in einem Berufskolleg in Münster, bin 63 Jahre alt und bin
Lehrer wofür?
Ich unterrichte die Fächer Deutsch und katholische Religionslehre und bin erst relativ spät in die Schule gekommen, das heißt mit 45 Jahren und habe in dem Zusammenhang meine Ausbildung auch mit Referendariat gemacht und die Gelegenheit gehabt, gleichzeitig war es durchaus eine Chance, also zu sehen, wie Bildungsprozesse im Moment ablaufen und eben auch, was gelernt werden muss, um Lehrer zu werden. Das hat einen Unterschied ausgemacht zu denjenigen, die quasi gleich alt wie ich waren, schon lange in der Schule und diese Ausbildungsprozesse nicht mitbekommen haben. Insofern hat die späte Ausbildung mir eigentlich sehr gut gezeigt, was so bestimmte wichtige Punkte sind in einer Ausbildung, die man dann durchaus mit dem Stichwort neoliberal bezeichnen konnte.
Du meinst Paradigmenwechsel in den Zielen oder auch in den Methoden?
Also der Paradigmen, also der Wechsel des Paradigmas, also man hat also sehr schnell von einem Paradigmenwechsel in der Bildung gesprochen. Das bezog sich vor allen Dingen darauf, dass es ganz plakativ wegging von einer Inhalts- hin zu einer Kompetenzorientierung, die im Vordergrund stand. Damit verbunden war die Entwichtigung von Inhalten und die Hervorhebung vor allen Dingen von Kompetenzen, aber in Bezug auf das, was im Unterricht passiert, oftmals eben auch von Methoden, die sehr stark in den Vordergrund gerückt worden sind.
Und du hast jetzt auch ein Manifest geschrieben mit anderen Kollegen. Das heißt, die Schule brennt. Wie bist du da drauf gekommen, jetzt an diesem Projekt zu arbeiten und das zu veröffentlichen? Und für wen hast du das gemacht?
Also ich bin in einem Arbeitskreis im Institut für Theologie und Politik in Münster, in einem Arbeitskreis von ReligionslehrerInnen, die seit über 20 Jahren zu den wichtigen Themen von Bildung und Schule arbeiten. Und in diesem Zusammenhang machen wir Workshops, geben Texte heraus, schreiben Bücher und haben jetzt eben nach dieser Corona-Zeit, genau genommen haben wir in der Corona-Zeit damit begonnen und haben dann nach dieser Corona-Zeit ein Manifest für eine andere Bildung herausgebracht, veröffentlicht und versuchen das sozusagen in Bildungsprozesse einzubringen, zu diskutieren, machen damit Veranstaltungen. In diesem Manifest haben wir versucht, in sehr kurzer Form eigentlich die großen Probleme, mit denen die Bildung zu tun hat, mit denen Schule zu tun haben, auf den Punkt zu bringen. Und das ist so ein Arbeitsschwerpunkt von uns, an dem wir dran sind.
Und das Thema heute lautet ja Digitalisierung, insbesondere an Schulen. Da habt ihr ja auch irgendwas geschrieben, oder?
Das ist richtig. Auch da haben wir als Arbeitskreis Religionslehrerinnen ein kleines Büchlein geschrieben, Künstliche Intelligenz oder kritische Vernunft, wie Denken und Lernen durch die Digitalisierung grundlegend verändert werden. Wir haben uns einfach mal angeguckt, was passiert da eigentlich, was wird sozusagen nach außen hin propagiert und was für Prozesse laufen im Hintergrund ab. Und das Ganze natürlich immer für uns auf der Folie der Frage, wie entwickelt sich eigentlich die Schule im Neoliberalismus, im neoliberalen Kapitalismus weiter und welche Rolle spielen Digitalisierungsprozesse in diesem Zusammenhang?
Und diese Broschüre, die wird es bei uns auch bei lora924.de auf der Seite dieser Sendung direkt zum Download geben. Andreas, wenn wir das Wort Digitalisierung hören, assoziieren wir damit ja nicht notwendigerweise etwas Schlechtes. Der Begriff steht für Modernisierung, für Effizienzsteigerung, für bisher ungekannte Möglichkeiten. Kurz, er wird als ein Synonym für Fortschritt gesehen. Dank der Digitalisierung kann ich mir beispielsweise heute für wenig Geld ein Tonstudio in meinem Zimmer einrichten, in dem übrigens diese Sendungen alle entstehen. Etwas, wofür ich vor wenigen Jahrzehnten ein Jahresgehalt in Geräte hätte investieren müssen und mindestens einen eigenen riesigen Raum hätte mieten müssen. Ich muss heute für Recherchen nicht mehr in die Bibliothek und mir Bücher zu einem Thema suchen, ohne eine Gewähr, die passende Info auch zu finden, weil sie vielleicht nur in einem Buch auf Französisch vorliegt, das auszuleihen erstmal Wartezeit kostet und ich es dann vielleicht noch nicht mal richtig lesen kann. Heute, dank der Hilfe der verschiedenen Suchmaschinenanbieter, finde ich Quellen in Sekundenbruchteilen und kann mir die entsprechenden Textstellen auch gleich noch übersetzen lassen. Für mich ist es der Wahnsinn, dass man sich heute Zeit spart oder sich ungeahnte neue Möglichkeiten auftun und jeder dadurch zumindest potenziell Lebensqualität gewinnen kann. Davon hätte man zu Beginn der 90er Jahre ja noch nicht mal zu träumen gewagt. Also was ist jetzt an der Digitalisierung so schlimm?
Das ist natürlich die Schlüsselfrage. Und wenn du so beginnst und diese Vorteile und diese Möglichkeiten herausstellst, dann hast du natürlich damit recht. Und wenn man jetzt als Digitalisierungskritiker oder Kritikerin in der Schule auftritt, dann ist man quasi gezwungen, zu Beginn immer einmal kurz zu sagen, selbstverständlich benutze ich einen Computer, selbstverständlich benutze ich ein Smartphone und darüber hinaus recherchiere ich im Internet, um nicht mehr für alles und jedes in eine Bibliothek zu laufen. Wenn man das dann gesagt hat, dann kann man anfangen. Aber das muss erstmal gesetzt sein. Aber dann kommen, glaube ich, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil diese Digitalisierungsprozesse, die in Bildungsprozesse einfließen, tatsächlich nicht so ohne weiteres also zu durchschauen sind. Es gibt vielleicht einen Punkt, den du gesagt hast, den Vergleich zu den 90er Jahren, der zu Beginn mal gleich wichtig ist. Also in den 90er Jahren war das Internet in der Tat ein großes Versprechen. Also man hatte die Hoffnung, dass dadurch ein System entsteht, in dem Menschen sozusagen egalitär sich austauschen können und auf eine ebenso egalitäre Weise an Informationen und Materialien drankommen. Und tatsächlich gab es Leute, die das als ein super demokratisches Versprechen betrachtet haben. Das ist ziemlich schnell gekippt.
Das entsprechende Wort war oder Zitat oder Motto drin war von Bill Gates geprägt: Information at your fingertips.
Genau, so etwas war so, aber das ist ziemlich schnell gekippt, weil man also dann spätestens Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre eben gesehen hat, dass diese Versprechen sehr schnell eben auch vereinnahmt werden konnten von den großen Konzernen, die entstanden sind, die ihre Suchmaschinen entwickelt haben und die in Verbindung mit diesen Vereinnahmungsprozessen, in Verbindung mit diesen Kapitalisierungs- und Verwertungsprozessen des Kapitals eben also das, was das Internet prophezeit hat, gewissermaßen in eine ganz andere Richtung gelenkt hat. Mhm. Das, was wir jetzt sehen, ist sozusagen davon übrig geblieben und dominiert natürlich diese Digitalisierungsprozesse und fließt auch eben in die Schulen ein. Und an der Stelle, habe ich noch einen Moment? An der Stelle möchte ich vielleicht ein ganz interessantes Beispiel bringen, was viele nicht kennen. Und zwar gibt es im Silicon Valley eine sozusagen die beliebteste Schule bei denen, die in den großen Tech-Konzernen als Manager, als Techniker, als Informatiker, als Wissenschaftler arbeiten. Diese Schule ist interessanterweise, die meisten kommen nicht drauf, die Waldorfschule. Das heißt also, die Leute aus den Konzernen schicken ihre Kinder nicht in digitalisierte Schulen, in denen der Computer vorherrscht, in denen alles technisch auf dem besten Stand ist, sondern viele von ihnen schicken ihre Kinder in eine Waldorfschule und sie tun das deshalb, weil es in dieser Schule zumindest mal gesetzt bis zum 10. Schuljahr keine Computer und keine digitalen Geräte gibt. Dort gibt es Bücher, dort gibt es Tafeln, dort gibt es Kreide und es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die unterrichten, aber eben keine digitalen Geräte.
Wenn ich da jetzt einschreite, zu Beginn der Corona-Pandemie sind die Schulen geschlossen worden und auch Waldorfschulen waren davon betroffen und die Digitalisierung hat sich ja als die Chance aufgetan, den Schulbetrieb trotzdem aufrechtzuerhalten. Die Ideen dazu waren ja schon relativ alt, also Sprachlabore beispielsweise arbeiten ja schon seit vielen Jahren mit modernen Lernsystemen. Ist die Digitalisierung der Schule nicht längst alternativlos? Ich meine, als Laie gesprochen stelle ich es mir paradiesisch vor. Der Stoff wird einfach begreifbar multimedial präsentiert oder er könnte multimedial präsentiert werden. Es ist Interaktion möglich, Lernerfolge können gleichzeitig abgefragt werden. Jeder Lernende kann das zu der Zeit tun, die ihr oder ihm am liebsten ist. Eine KI könnte Lernfortschritte protokollieren und die Stoffpräsentation dem individuellen Lerntempo anpassen. Gleichzeitig würden Prüfungen dadurch überflüssig werden, weil ja die KI die Lernfortschritte schon mitbekommt. Und Angst und Stress könnten aus dem Schulalltag herausgehalten und dafür Spaß hineingebracht werden. Also wäre Digitalisierung ja auch die beste Voraussetzung für das Aufbrechen eventuell überkommener Autoritätsstrukturen. Hier die dummen Schüler, dort der gottgleiche Lehrer.
Oh, du hast jetzt aber viele Punkte genannt. Also du bist angefangen, du bist angefangen mit der Corona-Zeit. Und in diesem Zusammenhang wurden die Schulen geschlossen, okay. Und es blieb den Schulen nichts anderes übrig, als auf anderen Wegen, also so einen Restbestand von Bildung zu retten. Interessant war aber zugleich in dieser ersten Phase der Schulschließung, dass die Digitalisierungsbefürworter und die großen Konzerne im Prinzip über Corona gejubelt haben. Das war die Möglichkeit, jetzt auf einmal das in einer unfassbar schnellen Zeit durchzusetzen, was über so eine lange Zeit eben fast verschleppt worden ist oder zu langsam aus deren Sicht vorangeschritten ist. Und in dem Moment wurden die Schulen in den Vordergrund gerückt, die also technisch top ausgestattet waren, die über Lernplattformen Materialien zuschieben konnten und so weiter. Allerdings ist Corona genauso ein Hinweis darauf, dass das hochproblematisch war. Es hat nämlich nicht funktioniert. Mhm. Also es ist sicherlich so gewesen, dass abhängig von der technischen Ausstattung die Versorgung mit Materialien an die Schüler besser oder schlechter funktionierte. Aber gleichzeitig haben eigentlich fast alle Lehrerinnen und Lehrer gemerkt, okay, wenn wir jetzt wirklich so Unterricht machen und wenn wir das also längerfristig tun wollen, dann wird etwas verloren gehen, was für Unterricht unabdingbar notwendig ist. Und das sind ganz einfache Dinge, die mit Präsenz zu tun haben. Und es sind auch darüber hinaus, hat sich eben auch gezeigt, dass also Lernprozesse eben Beziehungsprozesse sind, dass Lernprozesse zwischen Menschen stattfinden und dass diese Präsenz, diese gemeinsame Präsenz auch eine Voraussetzung dafür ist, dass das überhaupt passieren kann. Mhm. Jetzt hast du gesagt, okay, da werden Autoritätsstrukturen aufgebrochen.
Also theoretisch möglich.
Ja, theoretisch möglich. Aber da bin ich auch sehr skeptisch, weil auf einmal ganz neue Formen von Autorität sich in den Vordergrund gedrängt haben. Mhm. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt wurde und bis heute wird von vielen eigentlich nicht durchschaut, welche Form von Autorität sich eigentlich in einem Programm verbirgt. Welche Form also von Autorität technische Geräte mitbringen, die im Prinzip in einem viel stärkeren und in einem wenig sichtbaren und wenig durchschaubaren, auf wenig durchschaubare Weise tatsächlich lenken und leiten.
Also so und, nach dem Motto, wenn was vom Computer kommt, muss es stimmen.
Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, aber die Art und Weise, wie eben ein Softwareprogramm, ein Computerprogramm funktioniert, wird durch den Nutzer nicht durchschaut. Das heißt, er bekommt im Prinzip diese Punkte, an denen er gelenkt und geleitet wird, eigentlich nicht mit. Und insofern glaube ich, dass ein entscheidender Punkt in der Schule, der wäre genau diese Prozesse, da sind wir dann schon an der Stelle, wo wir zum Schluss nochmal gucken müssen, diese Prozesse sichtbar zu machen. Es gibt eine tolle Geschichte von Günther Anders, dem großen Technikkritiker der 50er, 60er und 70er Jahre. Der hat es so formuliert. Er hat nicht unbedingt die Computerprogramme vor Augen gehabt, aber er hat im Prinzip genau diesen Punkt getroffen. Die Geschichte geht so. Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn die kontrollierten Straßen verlassend sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen, waren seine Worte. Nun darfst du es nicht mehr, war der Sinn. Nun kannst du es nicht mehr, deren Wirkung. Ich glaube, das gilt es zu bedenken, wenn man also mit diesen Geräten und mit den Programmen zu tun hat. Was eröffnen sie? Sie eröffnen wahrscheinlich sehr viel. Aber was verschließen sie unsichtbar? Im Silicon Valley gibt es dafür einen Begriff, und zwar den der Persuasive Technology. Und es gibt in Stanford einen Lehrstuhl für Persuasive, also für manipulierende Technologie, der besucht wird von all denen, die in den großen, in großen Hightech-Konzernen Programme machen, die Software und Hardware entwickeln. Das funktioniert interdisziplinär. Da sind Informatiker, Psychologen, Philosophen, Designer, Kulturanthropologen, Soziologen und die arbeiten dort zusammen und überlegen sich wirklich gezielt, man kann das auch sich genauer angucken, überlegen sich gezielt, wie können diese Programme eigentlich so funktionieren, dass es gelingt, die Menschen, die sie benutzen, zu manipulieren. Ganz banal, ich benutze ein Smartphone und mache diese Wischbewegung. Und welche Möglichkeiten haben wir, diese Wischbewegung tatsächlich zu steuern? Früher hätte man gesagt, das ist Rattentraining. Das ist ein bisschen gemein, aber es ist also eine an Skinner orientierte Verhaltenspsychologie, die tatsächlich in diese Richtung läuft, weil die Prozesse, die ablaufen, sehr, sehr unbewusst sind. Und diese Dinge werden in der Schule einfach übernommen und gar nicht mehr reflektiert.
Das sind natürlich ziemlich heftige Vorwürfe, über die wir jetzt, denke ich mal, ein bisschen nachdenken. Und um eine Pause zu haben, um nachdenken zu können, würde ich sagen, spielen wir ein bisschen Musik. Andreas, hast du uns auch für die Sendung einen Song mitgebracht?
Ja, habe ich gemacht. Ich habe lange überlegt, was es denn für einen Song geben könnte. Und wenn das okay ist, hätte ich gerne von Rio Reiser, Der Traum ist aus.
Sehr schön. Dann spielen wir das doch gleich.
Lora München, Ihr freier Radiosender in München. Journalismus mit Anspruch auf Veränderung. Und zwar ökologisch, politisch, gesellschaftlich. In unserem bunten Programm aus der Münchner Zivilgesellschaft berichten wir über alles, was uns und Sie bewegt.
Mann, Deutsch- und Religionslehrer, Autor und Repräsentant des Instituts für Theologie und Politik in Münster und Ulrich Seibert. Es geht heute um das Thema Neoliberalisierung der Schulen und wir sehen uns ein Werkzeug an, das neoliberale Akteure nach deiner Ansicht, Andreas, verwenden, um die Neoliberalisierung noch gründlicher zu institutionalisieren, nämlich die Digitalisierung der Schulen. Aber ich hätte jetzt auch erstmal, bevor wir da genauer einsteigen, eine Frage zu dem, was du im gerade vor dem Song gesagt hast, nämlich, dass Digitalisierung auch quasi uns eine Fremdbestimmung unterwirft. Unabhängig von Schulen sind Bildschirme und digitale Berieselung ja allgegenwärtig. Die Digitalisierung des Alltags findet ja völlig unabhängig davon statt, was in den Schulen passiert oder passieren sollte. Sollten Schüler also nicht von daher so früh wie möglich damit beginnen, digitale Kompetenz zu erwerben, zumal wo wir es von den Geräten doch gar nicht wirkungsvoll fernhalten können, so wie unsere Eltern es schon nicht geschafft haben, uns vor Superhelden, Comics, Zigaretten oder Playboy-Heften fernzuhalten, so schaffen wir das auch nicht, mit die Kids von den Smartphones festzuhalten. Also sollten wir da nicht digitale Kompetenz trainieren, so bald wie möglich?
Also du meinst nicht erst in der Schule, sondern im Grunde genommen schon in der Kita.
Wann sie halt immer mit der Technik konfrontiert werden, ab dem Zeitpunkt,
das, ja. Das werden sie ja sehr früh. Wenn ich jetzt zum Beispiel so durch die Welt laufe, dann sehe ich Kinder in Kinderwägen, die ein Smartphone vor den Augen haben und da lustige Filmchen gucken und das auch schon sehr früh können. Also diese Prozesse der Angleichung passieren ja. Wir wissen natürlich, dass das nicht nur Unsinn, sondern dass es das eigentlich eine eher sehr problematische bis schlimme Geschichte ist, die da vonstatten geht. Weil wir eben auch wissen, das müssen wir an der Stelle jetzt nicht irgendwie nachvollziehen, dass eben Lernprozesse stattfinden, die nicht zu kleinen Kindern passen. Und insofern, glaube ich, würde ich an dieser Stelle eines kategorisch sagen, und das passt natürlich auch zu dem Hinweis, dass die Silicon Valley Manager ihre Kinder in Waldorfschulen schicken und dass sie von digitalen Medien fernhalten. Im Prinzip ist für mich eigentlich klar, digitale Geräte gehören selbstverständlich nicht in die Kita. Digitale Geräte gehören auch nicht in die Grundschule. Und es ist irgendwann natürlich sehr sinnvoll, damit anzufangen, die entsprechenden Kompetenzen zu erlernen und zu erwerben, um dann in dieser digitalen Welt eben auch tatsächlich klarzukommen. Das ist selbstverständlich auch eine Aufgabe von Schule.
Aber nicht nur klarkommen, sondern möglichst auch mündig damit umgehen.
Genau.
Bewusst, was da eigentlich passiert.
Das ist der zweite Punkt. Also dieses Klarkommen, das heißt also überhaupt, also die Geräte bedienen zu können, also eine Tastatur bedienen zu können, eine Mail schreiben zu können, eine Mail auf dem Smartphone schreiben zu können. Alle diese Dinge müssen ja irgendwie gelernt werden. Das ist ja nicht unbedingt so, dass diejenigen, die damit aufwachsen, das alles automatisch können. Und es ist auch nicht so, dass man das in der Schule lernt. Das ist selbstverständlich so. Aber es gibt eben diese zweite Seite, die du gerade angesprochen hast. Es geht eben auch darum, das, was da passiert, zu verstehen, zu reflektieren und sich dem eben nicht zu unterwerfen. Dazu würde gehören, dass es eben notwendig ist, diese persuasive Technologie, die auf eine unsichtbare Weise angewandt wird, erstmal zu durchschauen. Das heißt also wirklich auszuprobieren, was passiert da eigentlich? Wie werden diese Verbindungen gemacht und welche Art von Subjekt wird durch diese Technologie eigentlich produziert.
Wäre dann Beispiel für diese persuasiven Technologien beispielsweise diese Empörungsmaschinerie bei Facebook, wo ganz gezielt Inhalte, die Empörung auslösen, gefeatured werden, weil die natürlich mehr Klicks bringen und damit auch mehr Geld?
Das ist ein Beispiel dafür. Also an der Stelle wird das offensichtlich. Aber die Art und Weise, wie sozusagen, also wie Belohnungssysteme eingebracht werden, die durchschaut man an der Stelle nicht. Das heißt also, dass ich zum Beispiel auf irgendetwas draufklicke und erwarte, dass ich Likes bekomme. Alle diese Dinge funktionieren ja genau auf diese Art und Weise, dass jemand eben immer dranbleiben muss, also das nächste Video guckt und dass Menschen sich darin verlieren, ein Video nach dem anderen zu schauen und nach 2 Stunden nicht merken, was sie getan haben. Also diese Dinge zu durchschauen ist total wichtig. Aber ich glaube, es gibt noch einen Schritt in der Schule und darum gehört das im Prinzip nicht in die Grundschule. Später das zu machen und zu lernen, absolut. Übrigens nur in Klammern, die Leute, die also wirklich gute Programmierer geworden sind, die haben damit nie in der Kindheit angefangen. Es hat gereicht, wenn sie das mit 16, 17, 18 oder 22 gemacht haben. Dann konnten die immer noch gute Programmierer werden. Und insofern ist das kein wirklich wichtiger Punkt. Aber ein Punkt, der noch einen Schritt weiter geht, und an der Stelle möchte ich wirklich empfehlen, sich mit Josef Weizenbaum zu beschäftigen. Josef Weizenbaum ist einer der Computerpioniere. Er hat die erste künstliche Intelligenz oder das erste Programm einer künstlichen Intelligenz geschrieben. Das war ein therapeutisches Programm in den 60er Jahren. Und er ist also innerhalb relativ kurzer Zeit in den 70er Jahren zu einem der härtesten, aber auch eben profundesten Digitalisierungskritiker geworden. Er hat die Prozesse, die er selbst sozusagen eingeleitet hat, angefangen zu verstehen und in Frage zu stellen. Und er bringt es an einer Stelle, da ist er schon älter, das macht er in einer Vorlesung im Jahre, ich glaube 2007, 2008 an der Universität in Erlangen. Er bringt es an einer Stelle sehr gut auf den Punkt, was mit Computerprogrammen, was mit Robotern, was mit künstlicher Intelligenz eigentlich alles passiert. Er erzählt das folgendermaßen. Er sagt, Herr Weizenbaum, werde ich manchmal gefragt, so sagt er, haben Sie nicht manchmal Angst, dass es irgendwann Computer oder Roboter gibt, die so sind wie wir Menschen? Und er antwortet darauf, nee, eigentlich nicht. Oder vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich habe Angst davor, dass wir Menschen immer mehr so werden wie Roboter. Und ich glaube, dieses kurze Statement von ihm ist eigentlich ein Schlüssel, um zu verstehen, was passiert. Das heißt, natürlich haben wir Programme entwickelt, künstliche Intelligenzen geschaffen, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Zugleich ist es aber so, dass die Nutzung dieser Programme Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir unsere Vernunft verwenden, wie wir denken, wie wir auf die Welt zu gehen und so weiter. Das heißt, es gibt so eine Art, könnte man sagen, Rückschlagseffekt. Der Mensch wird ein bisschen wie der Computer, den er selbst geschaffen hat.
Okay. Und ich würde es gerne, ja?
Ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der für Bildungsprozesse verstanden werden muss. In der Bildung muss es darum gehen, dieses im Kern zu verstehen und dem etwas anderes entgegenzusetzen.
In eurem Manifest Die Schule brennt nennt euer Autorenkollektiv eine ganze Reihe von Gründen, warum das so ist. Ich würde die mal ganz kurz aufzählen und dich dann bitten, diese Punkte etwas zu konkretisieren, ganz kurz in jeweils einer Minute vielleicht.
Ich werde es versuchen.
Den ersten Teil, Digitalisierung führt nicht zur Emanzipation, sondern schafft Abhängigkeiten. Da hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Abhängigkeiten habe ich vorhin versucht, an verschiedenen Stellen deutlich zu machen. Zumindest mal eben bei der Frage, wer sind eigentlich diejenigen, die diese Digitalisierung propagieren? Ganz kurz, wenn man sich die Bildungslandschaft anguckt und vor allen Dingen die Dinge, die im Bereich der Digitalisierung passieren, dann stellt man fest, dass diese Prozesse sehr stark von Stiftungen vorangetrieben werden. Und diese Stiftungen sind durchgängig besetzt. Es gibt eine Reihe von Stiftungen, die eine Bedeutung haben. Die sind durchgängig besetzt eben auch von großen Hightech-Konzernen wie Facebook oder heute heißt es Meta, Google etc. Die sitzen in den Stiftungen drin und sind ganz nah sozusagen an der Schule und geben vor, in welche Richtung Digitalisierungsprozesse in der Schule laufen müssen.
Also das hängt dann schon wieder sehr eng mit dem Punkt 2 zusammen. Anstatt der Selbstbestimmung Vorschub zu leisten, ist sie ein Einfallstor für Fremdbestimmung. Ein bisschen was anderes ist es schon. Inwiefern?
Das ist auf jeden Fall richtig. Aber der entscheidende Punkt bleibt auch nochmal dabei. Eigentlich ist es ein bisschen eine Wiederholung, dass es darum geht, zu verstehen, wie diese Fremdbestimmung eben funktioniert. Die Prozesse der Fremdbestimmung sind sehr subtil. Also die kann jeder mal für sich selber anschauen, wenn er eben oder sie ihr Smartphone benutzen und wenn sie gucken, wie diese Mechanismen eigentlich funktionieren. Darüber hinaus kennen wir diese Formen der Fremdbestimmung aber eben auch über die Inhalte, die uns angeboten werden und so weiter und so weiter. Das geht bis hin zu so Punkten, die natürlich für das praktische Leben sehr angenehm sind, indem ich zum Beispiel eben GPS-Systeme benutze, um von X nach Y zu kommen. Aber auch an diesem kleinen Beispiel merkt man, dass eben, wie das in der Geschichte von Günther Anders der Fall ist, wenn ich anfange, GPS-Systeme zu benutzen, dann verlerne ich, rumzustreuen oder eben Karten zu benutzen und mich in dieser Welt orientieren zu können. Mhm. Also GPS ermöglicht nicht mehr Orientierung, sondern nimmt bestimmte Orientierungsleistungen ab, die mir dann vorgeben oder vielleicht auch vorgaukeln, dass ich gut orientiert bin. Aber das ist nicht mehr meine Orientierung. Ich verlagere sozusagen die Orientierung in ein System, von dem ich weiß, dass es bestimmte Dinge natürlich besser kann, aber mir selbst meine Orientierungsfähigkeit mindestens mal schmälert, wenn nicht vielleicht an der Stelle sogar auch nimmt.
Punkt 3, die Digitalisierung verschärft die Vereinzelung. Solidarität ist kein Inhalt mehr. Geht es da um Bildungsinhalte oder geht es da um die Technologie?
Ich glaube, zunächst mal geht es um die Technologie, wenn wir das auf die Digitalisierung beziehen. Und im zweiten Schritt geht es selbstverständlich auch um Inhalte. Aber dass diese Technologie so funktioniert, ich weiß nicht genau. Also dazu genügt es tatsächlich, einen Blick in die Schule zu werfen und in einer Pause durch die Pausenhalle, durch die Gänge zu gehen oder auf den Schulhof zu gehen und zu sehen, wie junge Menschen miteinander zu tun haben, wie sie in Gruppen stehen und alle ein Smartphone in der Hand haben, sich gegenseitig vielleicht das eine oder andere zeigen. Also an der Stelle wird das quasi offensichtlich. Ja. Darüber hinaus führt es ja auch dazu, dass diese Systeme Menschen hermetisch machen und voneinander abschließen. Und dass das mit Solidarität nichts mehr zu tun hat, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Darüber hinaus, im nächsten Schritt kann man, glaube ich, sagen, Solidarität ist in dem Sinne kein Thema mehr für ein neoliberal-kapitalistisches System, in dem jeder eben, wie Margaret Thatcher das schon propagiert hat, jeder eben seines eigenen Glückes Schmied ist und die Individualisierung sozusagen das Nonplusultra der Bildung.
Jeder gegen jeden.
Jeder für sich und jeder gegen jeden, genau so.
Somit greift die Digitalisierung.
Ja, das stimmt. Und damit gibst du mir die Möglichkeit, eben nochmal auf die Idee der Vernunft zurückzukommen, von der du vorhin gesagt hast, das war nicht konkret genug, das, was du da mit dem Peukert gesagt hast, Helmut Peukert. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, der eben eine große Rolle spielt, weil mit der Digitalisierung die Frage gegeben ist, mit welcher Vernunft haben wir es eigentlich zu tun? Ist diese Vernunft die reduzierte Form, die als instrumentelle oder funktionale Vernunft auftaucht und in der Lage ist, eben Probleme zu lösen in Anforderungssituationen, in die ich hineingeworfen werde? Oder ist diese Vernunft eine umfassende Vernunft, die nicht nur handlungsfähig in Situationen macht, indem man sieht, was die Situation von mir eigentlich will, sondern eben auch die Situation selbst verstehen kann und erkennen kann, dass eine Situation vielleicht so ist, dass sie grundlegend verändert werden muss. In dem Sinne könnte man sagen, dass Digitalisierung die Menschen dahin treibt, genau diesen Gesamtzusammenhang nicht mehr zu erkennen, handlungsfähig in Bezug auf Einzelprobleme zu sein, aber nicht in Bezug auf die großen Probleme, die mit dieser Welt wirklich zu tun haben.
Jetzt versuche ich mal nachzuvollziehen, ob ich es richtig verstanden habe. Kann man das auch anders ausdrücken, so dass die Probleme letztlich mit dieser Art von Vernunft als technokratische Probleme anzusehen sind, dass es also darum geht, dass jedes Problem darauf reduziert wird, mit welcher Methode man es lösen kann, ob unabhängig davon, welcher Natur die Probleme eigentlich sind, unabhängig davon, dass es da soziologische und zwischenmenschliche Komponenten gibt?
Ich glaube, dass man das so sagen kann. Also genau so, wie du das gesagt hast, aus jedem Problem wird sozusagen ein technokratisches Problem, was technologisch zu lösen ist. Das kann man an allen Ecken und Enden sehen. Also beispielhaft dafür die ökologische Krise, die multiple ökologische Krise, in der wir stecken. Diese wird nur lösbar sein, wenn man sie als gesellschaftliches Problem betrachtet. Gleichzeitig sehen wir, dass das Gegenteil passiert, also dass eben technologische Lösungen gebracht werden, zum Beispiel die Idee, CO2 irgendwo zu lagern, damit es aus der Atmosphäre rauskommt und der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinkt, oder
E-Mobilität.
E-Mobilität ist so ein typisches Beispiel. Mhm. Also man schafft sich sozusagen, man denkt funktional, man sieht, Verbrennermotoren schlecht, also E-Mobilität gut, weil E-Mobilität ist ja die Möglichkeit, irgendwie erneuerbare Energien einzusetzen, und ist gar nicht mehr in der Lage, das zu sehen, was auf der Hand liegt, dass damit sozusagen das nächste große ökologische Problem geschaffen wird und an einer anderen Stelle neue und wahrscheinlich sogar wieder größere Probleme schafft.
Ja, zum Beispiel dadurch, dass Batterien dann in China gebaut werden, die in unseren Statistiken gar nicht mit drin sind, diese Treibhausgase, oder der Abbau von Lithium in Bolivien etc. etc. etc.
Zum Beispiel. Und die Digitalisierung soll genutzt werden, um an den Stellen eben bessere Funktionalität zu ermöglichen. Aber sie selbst ist ja ein weiterer Faktor, der quasi Umweltzerstörung im großen Maße vorantreibt, bis hin zu dem Energieverbrauch, den die Server weltweit brauchen. Wir leben ja nicht in einer virtuellen digitalen Welt, sondern diese Welt ist massiv materiell, und sie besteht aus Servern und dicken Kabeln und Maschinen, die tatsächlich alle produziert werden müssen.
Ja, welche Lösungsansätze schweben dir denn so vor, die einerseits gesellschaftlich mehrheitsfähig sein könnten, die andererseits aber diese Probleme lösen, die wir uns durch die Neoliberalisierung des Bildungswesens einerseits und durch die Digitalisierung der Schul- und Kinderzimmer andererseits geschaffen haben? Welche Wege siehst du, die man theoretisch in der Bildungspolitik gehen müsste, um die Probleme zu neutralisieren? Wenn es überhaupt möglich ist.
Also ich glaube, dass es durchaus Möglichkeiten gibt oder Ansätze gibt, die man in der Schule machen kann. Also ich grenze das nochmal ab von einem Ansatz, der quasi überall propagiert wird. Also das gängige Stichwort ist, Digitalisierung hat gute und schlechte Seiten. Das heißt, wir müssen die Chancen und Risiken sehen. Das halte ich für einen sehr schlechten Ansatz. Das ist oberflächlich und kommt eigentlich nicht auf den Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt in der Schule besteht darin, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein Recht darauf haben, die Prozesse, die passieren, zu verstehen. Und ich würde so weit gehen, wenn diese Verstehensprozesse von dem, was in der Schule passiert, was mit der Digitalisierung passiert, wie Digitalisierung, digitaler Kapitalismus, ökologische Krise in einem Zusammenhang stehen, wenn diese Verstehensprozesse in der Schule vorangetrieben werden, dann glaube ich, ist das ein guter Ansatz, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch handlungsfähig werden können. Dazu gibt es viele konkrete Möglichkeiten und Beispiele. Also ich würde zum Beispiel dafür plädieren, dass es mindestens mal so ist, dass sich Schulen von der Diktatur der Hightech-Konzerne befreien und sich nicht sklavisch an deren Produkte binden, an ihre Hardware und an ihre Software. Also zum Beispiel, es sollte mindestens so sein, dass Open Source ein Standard für die Schule wird und nicht das Produkt von Bill Gates oder Google, die Suchmaschine, mit der dann eben gegoogelt wird. Das wäre ein weiterer Punkt, der eine große Rolle spielt, meines Erachtens. Dazu gehört dann eben auch, dass in der Schule verstanden wird, welche Rolle und wie Texte funktionieren, also welche Rolle das Lesen überhaupt spielt, wie zum Beispiel Lesevorgänge an Bildschirmen anders vonstatten gehen als auf Papier in Büchern, wie Schreibvorgänge auf einem Pad anders vonstatten gehen als auf Papier. Alle diese Dinge sind ja mittlerweile schon erforscht. Also die Leute, die sich darum kümmern, die wissen das. Es gibt Untersuchungen dazu. Aber diese Dinge sind noch längst nicht in die Schulen vorgedrungen. Und das wäre jetzt zum Beispiel mal ein weiterer Punkt, der auf einer reinen Verstehens- oder Wissensebene für Lehrer unabdingbar wäre, um gemeinsam mit ihren Schülern weiterzukommen. Ein weiterer Punkt würde auch darin bestehen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ja unterschiedlich alt sind, also ich zum Beispiel ich bin ja kein Digital Native, dann gibt es so eine Generation von Digital Native Lehrern und dann gibt es diese junge Generation von Menschen zwischen 6 und 20, die in der Schule sind, dass diese Lernprozesse selbstverständlich nur als gemeinsame Lernprozesse möglich sind. Das heißt, wir als Lehrerinnen und Lehrer müssten ganz im Sinne von Paulo Freire, dass der Lehrer immer auch Lehrer-Schüler ist und der Schüler immer auch Schüler-Lehrer ist, wir müssten uns viel mehr trauen, die Dinge, die ablaufen und die passieren, Social Media zum Beispiel, mit den Schülern gemeinsam zu erforschen und genau zu gucken, was geht da. Und dann wird es richtig spannend. Es gibt auch Schüler, die kommen und sagen, Herr Helgermann, wir müssen uns das mal angucken, was mit Social Media eigentlich los ist. Ich erlebe manchmal, dass ich da einfach nur auf dem Bett liege und wische und wische und wische. Was passiert da eigentlich? Also das wäre ein weiterer Punkt. Ich könnte noch einige sagen, aber das sind, glaube ich, alles Ansatzpunkte, die aus diesem Verstehen heraus entwickelt werden müssen und aus denen dann tatsächlich auch also die Möglichkeit besteht von solidarischen, selbstbestimmten und gleichberechtigten Menschen, die eben anders mit Digitalisierung umgehen als das herrschende Paradigma des neoliberalen Kapitalismus das will.
Ich merke gerade, wie uns Alexander S. Neil fehlt.
Ja, das ist richtig. In unserer kleinen Broschüre haben wir ein Zitat von ihm.
Okay. Trotzdem, die Sendung ist nahezu vorbei und ich muss mich fürs Erste mit meinem Studiogast Andreas Helgermann von euch verabschieden. Aber wenn alles klappt, wie schon gesagt, hören wir uns in einem Monat am 19. April wieder. Wenn euch die Sendung und das Thema gefallen hat, bitte unbedingt liken. Und das ist auch schon der perfekte Übergang zu unserem Abschlusssong heute. Like mich am Arsch, Deichkind. Gute Nacht.